Danke, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
Hey, so cool, dass du da bist. Frohes neues Jahr nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Dom, falls wir uns nicht kennen. Es ist genial mit euch, dieses neue Jahr zu starten. Und der Song ist der Hammer. Und er legt das Fundament für unsere neue Predigtserie. Sie heißt nämlich genauso, Make Room. Und es ist einfach Hammer. Ich habe gerade mal YouTube aufgemacht und es ist so cool, euch zu sehen. Andi, Hammer, dass du mit am Start bist. Und Sven und Tobi aus Duisburg sind Leute mit dabei. Aus Mönchengladbach. Wahnsinn, Hammer, dass ihr mit dabei seid. Alissa, hey, so cool, mit euch gemeinsam dieses neue Jahr zu starten. Und ich freue mich total, diese Serie heute so einen Kickoff zu machen, Make Room. Und dieser Song, ich habe ihn letztes Jahr gehört und Gott hat so krass zu mir gesprochen, während ich diesen Song gehört habe, dass ich gesagt habe, come on, wir müssen irgendwie eine Predigtserie machen, wo es darum geht, Platz zu schaffen, damit Gott reden kann. Weil wir so oft irgendwie voll sind und uns irgendwie schwer tun, damit Platz zu schaffen. Und wir wollen diese Predigtserie Make Room nennen und wir sind in Apostelgeschichte 2. Du kannst gerne deine Bibel aufschlagen oder auch hier mitlesen. Ich habe es euch mitgebracht hier an diesem wunderschönen Fernseher. Apostelgeschichte 2. Und wir wollen eintauchen in die allererste Gemeinde. Die erste Gemeinde, die gegründet wurde, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder aufgestanden ist, dann zum Vater gegangen ist und dann ist Folgendes passiert. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Der Titel meiner ersten Predigt in diesem neuen Jahr und die erste Predigt in unserer Serie Make Room ist Tag für Tag. Tag für Tag. Kannst du gerne in den Chat mal reinschreiben. Tag für Tag. Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo wir nicht so sehr Jahrespläne haben, sondern eher Tagespläne. Wir wissen gar nicht genau, was dieses Jahr alles passiert. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wir haben gerade das Privileg, ein Haus zu bauen. Wir bauen gerade ein Haus gar nicht weit von hier in Bergisch Gladbach. Und es sind unfassbar viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Wie der Lichtschalter, was für ein Klickgeräusch der machen soll und wo denn die Steckdose verlegt werden soll. Und ich denke immer nur, Hauptsache wir haben Strom. Aber 1 Million Entscheidungen müssen getroffen werden, ständig. Aber die größte Angst vor diesem Hausbau ist für mich der Umzug. Und ich weiß nicht, bei wie vielen Umzügen du schon mit dabei warst, aber sie gehen so von absoluter Albtraum bis, ach, das war gar nicht so schlimm. Ich war schon bei einem Umzug, wo wir ankamen und da war nichts vorbereitet, nichts. Die Klamotten hingen noch im Kleiderschrank und die Leute haben erwartet, dass wir mit ihnen gemeinsam umziehen und alles rausräumen und in Kisten packen. Und ich dachte mir, hä, hier ist ja gar nichts vorbereitet. Und dann gibt's andere. Einer der letzten Umzüge bei Familie Trojan zum Beispiel, die, wenn ihr mal umzieht, fragt sie gerne, Tobi und Larissa, Experten im Umziehen, die hatten Bilder von den neuen eingerichteten Zimmern an der neuen Wohnung kleben, dass man genau schon wusste, in welchem Zimmer man was hinstellen muss. Wo ich mir dachte, wow, was eine Vorbereitung, das ist ja der Wahnsinn. Und die meisten Leute, die wir jetzt so geinterviewt haben und gefragt haben, hey, wie können wir uns dann am besten auf diesen Umzug vorbereiten, die haben uns gesagt, am besten ist, wenn ihr jeden Tag bis zum Umzug ein bisschen was macht. dass ihr euren Keller, den wir im Moment haben, und bald haben wir keinen mehr, das heißt, wir müssen entrümpeln, dass ihr Tag für Tag irgendwie eine Kiste wegräumt, eine Sache irgendwie aussortiert, verkauft bei eBay Kleinanzeigen, wegschmeißt oder weggibt und dass ihr Tag für Tag alles durchsiebt, weil du hast viel mehr, als du denkst. Glaub mir, wenn du morgen umziehst, du würdest überrascht sein, was da alles aus den Ecken hervorkommt. Und dann, wenn der Tag der Umzug kommt, hast du dich vorher schon lange darauf vorbereitet und es ist relativ einfach dann. Tag für Tag. Ich glaube, in der Zeit, in der wir gerade leben, geht es nicht so sehr darum zu sagen, dieses Jahr plane ich das und das und das, auch wenn das überhaupt nicht verkehrt ist und ich mache es auch. Aber ich glaube, im Moment ist es so wichtig, dass wir sagen, was machen wir Tag für Tag? Was passiert Tag für Tag? Weil es sich so viel verändert gerade. Gehen meine Kids nächste Woche in die Schule oder nicht? Keine Ahnung. Hat einen riesen Einfluss darauf, wie wir arbeiten, wie wir Entscheidungen treffen. Tag für Tag. Und am Anfang habe ich gedacht, boah, es ist irgendwie, hört sich an wie so ein schwaches Argument oder wie eine Ausrede, aber es ist tief biblisch. Es ist tief biblisch. Und in dieser ersten Gemeinde, da lesen wir, wie die Menschen Tag für Tag Dinge getan haben. Tag für Tag. Nicht einmal die Woche und auch nicht einmal im Jahr, sondern Tag für Tag. Und ich glaube, wenn wir Raum schaffen wollen für Gott, wenn wir Raum schaffen wollen, Gott näher kennenzulernen, ihn besser zu verstehen, eine tiefere Beziehung mit ihm zu haben. Hey Freunde, weißt du eigentlich, dass Gott sich eine tiefere Beziehung mit dir wünscht? Er möchte dich besser kennenlernen. Er möchte tiefer eintauchen in dein Leben, egal wie alt du bist. Gott hat ein Interesse, dieses Jahr tiefer zu gehen mit dir. Und ich glaube, ein Schritt oder ein Schlüssel dafür ist zu verstehen, wie viel Kraft in täglichen Dingen liegt. Wie viel Kraft in täglichen Dingen liegt. Ich habe mir das so aufgeschrieben. Den Schlüssel, um durchzuhalten, findet man im Alltäglichen. Den Schlüssel, um durchzuhalten, findet man im Alltäglichen. Deswegen die einfache Frage an dich zum Start dieses neuen Jahres. Was machst du jeden Tag? Was machst du täglich? Was machst du täglich? Weil ich glaube, was du täglich machst, bestimmt die Person, die du langfristig wirst. Was du täglich machst, bestimmt die Person, die du langfristig wirst. Und ich möchte dich ermutigen, ich glaube, das ist ein Wort für jemanden, der gerade zuschaut. Hau es in den Chat, schreib's rein, schick den Link vom Gottesdienst vielleicht nochmal gerade irgendjemandem, den du kennst oder so per WhatsApp, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist ein Wort, wo wir einfach verstehen müssen, dass Gewohnheiten und Routinen einen riesen Unterschied machen in unserem Leben. Und zwar nicht jährliche Routinen, sondern tägliche. Dinge, die wir jeden Tag machen. Wisst ihr, wir werden zugeschüttet jeden Tag mit allen möglichen Dingen. Und ich glaube, es bringt nichts zu sagen, boah, ich warte jetzt bis zum 1. Januar und dann ändere ich alles. Sondern ich glaube, es ist eine tägliche Entscheidung, zu sagen, ich schaffe Platz, ich mache Raum, ich buche mir einen Slot im Gebetsraum. Ich mache das einfach. Ich räume mir einfach diese Zeit frei, weil ich möchte Gott besser kennenlernen dieses Jahr. Ich möchte mehr von ihm verstehen. Ich möchte mehr wissen, wie er denkt und wie er handelt. Und das geht nur, wenn du tägliche Entscheidungen triffst. Tägliche Entscheidungen. Es geht um Gewohnheiten. Die Definition von Gewohnheiten ist das, was man immer wieder tut, sodass es schon selbstverständlich ist. Gewohnheiten sind Dinge, die du immer wieder tust, ohne darüber nachzudenken. Ich war letztens mit Robin, unserem Campuspastor, unterwegs im Auto und wir sind eine Strecke gefahren, die er schon 1 Million Mal gefahren ist. Der Unterschied ist nur, er ist mittlerweile umgezogen. Und er wohnt gar nicht mehr in Longerich, er wohnt jetzt in Hürth. Und irgendwann auf der Fahrt haben wir gemerkt, ach du meine Güte, wir fahren völlig falsch. Wir müssen ja nach Hürth. Wenn du tief im Gespräch bist, wenn du nicht groß drüber nachdenkst, machst du die Dinge, die deine Gewohnheit sind. Und er ist diese Strecke schon 1 Million Mal gefahren und musste sich erstmal eine neue Gewohnheit angewöhnen, nämlich rechts abzubiegen nach Hürth, wo es total schön ist. Aber es ist eben nicht Longerich. Und das sage nicht ich, das sagen ganz viele Leute und ich habe einen gefunden, Aristoteles, der hat mal gesagt, wir sind das, was wir wiederholt tun. Exzellenz ist also keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du nicht einfach mal so exzellent bist, sondern du bist entweder eine Person der Exzellenz oder du bist es nicht. Es ist nicht etwas, was mal ab und zu zufällig passiert. Entweder entscheidest du dich dafür, eine Person zu sein, die exzellent lebt, oder nicht. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Meine Frage an dich, was tust du wiederholt? Was tust du täglich? Und ich glaube, eine Krise, in der wir ja immer noch stecken, ist eine Krise, wo Gewohnheiten so ein bisschen wie so ein Strahler, so wie das mich hier gerade anstrahlt, so ein bisschen beleuchtet werden. Weil Dinge wegfallen vielleicht und Dinge dann übrig bleiben, von denen wir vielleicht überrascht sind. Und schlechte Angewohnheiten in einer Krise werden tendenziell noch schlechter. Und gute Gewohnheiten haben die Chance, noch besser zu werden. Und es gibt einige Gewohnheiten, die echt eine Herausforderung sind. Ich habe mir mal so ein paar Typen aufgeschrieben, wo ich mir denke, hey, das macht es echt schwierig, in einer Krise da noch gut rauszukommen. Und das ist der erste Typ ist, ich brauche Bestätigung. Hey, wenn du eine Person bist, die von Bestätigung lebst, dann stirbst du durch die Ablehnung der anderen Menschen. Und ich möchte dich ermutigen, dieses neue Jahr zu starten und nicht zu sagen, hey, ich möchte Gottes Willen dieses Jahr machen. Nicht, was andere Menschen von mir wollen. Ich möchte seinen Willen tun in meinem Leben. Und du änderst etwas in der Art und Weise, wie du vielleicht dich selber siehst oder wie du Bestätigung vielleicht von Gott suchst und nicht von anderen Menschen. Ein anderer Typ, immer andere sind schuld. Keine Ahnung, höre ich so viel gerade. Dieses ständige Hin und Her schieben von wer hat Schuld und wer ist eigentlich verantwortlich. Ich glaube, jedes Mal, wenn du die Schuld von dir selber wegschiebst, raubst du dir selber eine Chance zu wachsen. Anderer Typ, über andere Menschen schlecht reden. Oh Mann, ich glaube, im Moment ist es echt eine Herausforderung. Jeder entscheidet sich vielleicht anders, jeder geht vielleicht anders mit dieser Situation um. Leute reden übereinander, Leute reden über dich vielleicht auch. Aber ich möchte dir sagen, hey, mach da nicht mit. Wenn Menschen irgendwie schlecht über dich reden dann oder hinter deinem Rücken über dich reden, dann lass sie da. Lass sie einfach hinter deinem Rücken. Oder du hast Leute, die sagen, ich kann das nicht, diese Angst zu versagen, auch, muss ich auch sagen, dass ich oft damit zu kämpfen habe. Aber sie hält mich manchmal davon ab, so einfach auch nach vorne zu gehen und vielleicht auch Neues zu wagen und Gottes Gnade auf einer neuen Angewohnheit zu erleben. Ich weiß nicht genau, was für andere schlechte Gewohnheiten du vielleicht hast, aber ich möchte heute Morgen den Fokus auf diese ersten Gemeinden legen und zu schauen, was hatten die denn für tägliche Gewohnheiten, die es möglich gemacht hat, in der damaligen Zeit als Kirche zu überleben. Und dieses Zitat, Übung macht den Meister, das stimmt für mich nicht ganz, weil wir werden kein Meister in allen Bereichen sein. Aber ich habe mir aufgeschrieben, Übung macht beständig. Und wenn es eine Eigenschaft gibt, die, glaube ich, wir als Christen neu kultivieren müssen, verbessern müssen, neu aufgreifen müssen im neuen Jahr, ist Beständigkeit. Ich glaube, wir brauchen Christen, die beständig sind. Und ich möchte dich einfach ermutigen, so gerade wenn wir jetzt auf den Glauben schauen, dann verstehen wir natürlich, dass der Glaube uns geschenkt wurde von Gott, dass wir uns den nicht verdient haben, aber dass wir den nicht einfach jetzt behalten und irgendwo hinstellen, sondern dass wir das einsetzen in unserem Alltag. In Epheser 2, Vers 5 steht, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie ist Gottes Geschenk. Gott hat dir deinen Glauben geschenkt. Gott hat dir deinen Glauben geschenkt. Und jetzt geht es darum, dass du diesen Glauben einsetzt und dass du ihn benutzt und dass du ihn trainierst, dass du Übungen machst, dass du eine Beständigkeit, dass du tägliche Gewohnheiten entwickelst, um mit Jesus zusammen Stück für Stück tiefer zu gehen, mehr hineinzugehen in das, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich lese gerade ein Buch von Richard Foster, das heißt Nachfolge feiern. Und er beschreibt in diesem Buch so 10 christliche Gewohnheiten. Das ist ein Hammerbuch, kann ich dir von Herzen empfehlen. Und viele davon sehen wir in dieser ersten Gemeinde, viele von diesen Gewohnheiten. Und diese Gemeinde in Apostelgeschichte 2, das waren keine einfachen Umstände. Die haben ganz stark Verfolgung erlebt. Die haben ganz stark Ablehnung und Ausgrenzung erlebt. Ich habe ein paar Mal gehört in den letzten Monaten, dass Corona dass wir verfolgt werden als Kirche gerade. Wo ich mir denke, ich glaube, wir verstehen Verfolgung gar nicht, wenn wir sowas sagen. Ich glaube nicht, dass die Kirche verfolgt wird gerade. Wir können Gottesdienst feiern. Ich glaube, Verfolgung sieht ganz anders aus. Lest mal die Apostelgeschichte. Lest mal, wenn wirklich Verfolgung eintritt. In Apostelgeschichte 8 zum Beispiel die Steinigung von Stephanus, wo sie Steine nehmen und auf ihn draufwerfen, bis er tot ist. die hatten es nicht leicht. Und trotzdem lesen wir, dass Tag für Tag Leute gesagt haben, hey, ich bin dabei. Wo muss ich unterschreiben? Wo ist die Connect-Karte? Wo ist der Link dafür? Ich bin mit dabei. Und du denkst dir so, hä? Wie kann das sein? Und ich glaube, der Schlüssel liegt in dem Alltäglichen, in den Dingen, die sie täglich gemacht haben. Und da möchte ich drauf eingehen jetzt. Weil ich glaube, dass Gott gerade ganz bewusst Dinge auch entstehen lässt durch diese Krise. Wisst ihr, die Zerstreuung der ersten Gemeinden hat dazu geführt, dass viele neue Gemeinden gegründet wurden. Ohne das wäre das gar nicht passiert. Gott hat das zugelassen, weil er wusste, dass das Evangelium so noch weiter ausgebreitet wird und dass noch so viel mehr Menschen zum Glauben kommen. Und ich muss euch eins sagen, so herausfordernd und schwierig das letztes Jahr war, wir hatten noch nie mehr Taufen als im letzten Jahr. Wir haben noch nie mehr Menschen erreicht mit der guten Nachricht. Wir hatten noch nie mehr Entscheidungen für Jesus in einem Jahr. Und wir hatten noch nie mehr Leute in Live-Groups und Teams wie im letzten Jahr. Kann es vielleicht sein, dass Gott das zulässt gerade, weil er vielleicht was ganz Neues auch entstehen lassen möchte? Weil er vielleicht neue Wege geht, die wir vielleicht gar nicht kennen? Und wir wollen von den ersten Gemeinden lernen. Und wir lesen in Vers 46, Tag für Tag kamen die Gläubigen zusammen, Tag für Tag. Sie lobten Gott und die Gemeinde wuchs jeden Tag. Und in Vers 42 bis 46 lesen wir ganz stark so ihre Gewohnheiten, ihre Verbindlichkeit, ihre geistlichen Disziplinen. Und dann in Vers 47 und 48 lesen wir, was Gott tut. Was Gott tut, weil wenn wir unseren Glauben leben, kann Gott Wunder tun. Wenn wir Gewohnheiten mit einbauen in unseren Alltag, kann Gott Wunder tun. Deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, dieses Jahr damit zu starten. Und ich möchte euch drei geistliche Gewohnheiten mitgeben, die diese Gemeinden jeden Tag getan haben. Jeden Tag. Und wodurch ein Wachstum erzeugt wurde, was nicht nur das Volk Israel, sondern irgendwann auch die ganze Welt beeinflusst hat. Und ich glaube, dass das nächste Jahr das Jahr wird, wo wir die meisten Bekehrungen ever sehen werden. Ich glaube, 2021 wird ein Jahr der Ernte. Ich glaube, wir werden Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen sehen, die ihr Knie beugen werden, ihr Herz öffnen werden und sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Und ich weiß nicht, wie Gott es machen wird, aber ich merke, dass er so aktiv ist gerade, dass er so stark Menschen bewegt durch diese Umstände, in der wir gerade sind. Und ich möchte einfach drei Dinge mit euch angucken. Das erste lesen wir, in Vers 42, da steht, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Das erste, diese erste tägliche Gewohnheit dieser ersten Gemeinden war eine Hingabe zum Gebet. Eine Hingabe zum Gebet. Wir starten heute unsere 21 Tage des Gebets und Fastens. Und zwar nicht, weil wir einfach unseren Kalender füllen wollen, sondern weil wir eine Sehnsucht in unserem Herzen haben, Gott besser kennenzulernen. Ich möchte Gott besser kennenlernen in 2021. Ich möchte eine größere Hingabe haben für das Gebet. Und ich möchte dich ermutigen, kling dich mit ein. Mach es zu deiner Gewohnheit zu beten. Kling dich mit ein, komm in den Gebetsraum, kling dich morgen zum 7 mit ein, sei dabei, wenn wir Zeit absondern, wenn wir zu Dingen Nein sagen, die unser Körper auch vielleicht möchte, wenn wir fasten, wenn wir sagen, nee, ich verzichte darauf und ich öffne mich für was ganz Neues und ich glaube, du wirst eine geistliche Tiefe erleben, wie du sie bis jetzt vielleicht in deinem Leben noch nie erlebt hast. Und ich möchte dich ermutigen, einfach damit reinzusteigen. Gebet braucht Übung. Das passiert nicht von alleine. Gebet braucht Training. Ich glaube, dass wir oft mehr über Gott reden, als mit ihm reden. Wir reden viel über Gott, aber reden wir auch viel mit ihm. Und ich glaube, dass Gott sich irgendwie wünscht, dass wir mehr im Gebet einfach Zeit verbringen. Und ich weiß, Gebet ist immer direkt so, wo man denkt, oh nein, okay, guilty, ich muss mehr beten. Aber ich möchte eine Offenbarung sagen, die ich irgendwie rausgezogen habe aus einem Bibeltext, den ich kenne, aber den ich noch nie so gesehen habe. Und der steht in 1. Thessalonicher 5, 15 bis 18. Und das ist so krass, weil hier stehen Dinge, die sind so Hammer und die stehen, ich lese es euch mal vor. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für uns. Weißt du, dass es Gottes Wille ist, dass du betest? Es ist Gottes Wille, dass er wünscht sich das, dass du betest. Ich dachte mir, das habe ich noch nie so gesehen. Gottes Wille ist, dass du betest. Krass, oder? Und er sagt, freut euch alle Zeit. Und wisst ihr, was ich so spannend finde? Wir fragen Gott auch so für ganz spezielle Dinge in unserem Leben. Und ich denke mir so, ja, schön und gut, aber lass uns erstmal die generellen Dinge machen, die Gott uns anvertraut oder die Gott uns sagt. Und dann können wir spezifisch werden. Wenn du nicht die generellen Willen Gottes tust, dann brauchst du auch nicht den speziellen Willen Gottes erfragen. Der generelle Wille Gottes für dich ist, freut euch alle Zeit. Meine Frage an dich, stehst du morgens auf und sagst, danke Jesus für einen neuen Tag. Preis den Herrn, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Ist das, wie du den Tag startest? Hammer, denn genau so soll es sein. Bete ohne Unterlass. Wisst ihr, die ersten Gemeinden haben Gebet gesehen wie Atmen. Wie atmen, einatmen, ausatmen. Es war eine konstante Begleiter in ihrem Leben, dass sie mit Gott die ganze Zeit im Dialog waren. Sie haben oft darüber geredet, dass es wie Atmen ist für sie. Seid in allem dankbar, in allem. Ist ganz schön schwierig, wenn Dinge wegfallen vielleicht, die wir so wertgeschätzt haben. Denn das ist der Wille Gottes für dich. Das ist Gottes Wille für dich. Ich finde das so unfassbar stark. Und diese Gemeinde in Apostelgeschichte 2, die trafen sich Tag für Tag in den Häusern und im Tempel und haben gebetet, haben Gemeinschaft gehabt. Und sie haben beides gemacht. Sie haben sich privat getroffen und in der Öffentlichkeit getroffen. Und ich glaube, dass da eine Spannung herrscht. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute sagen so, hey, mein Glaube passiert nur in der Öffentlichkeit, nur sonntags, wenn ich irgendwie da bin, ansonsten nicht. Und andere drehen das vielleicht um und sagen, ja, passiert irgendwie nur privat, aber das funktioniert nicht, es ist immer beides. Stell dir vor, mit meiner Frau Sarah, ich würde mit ihr nur in der Öffentlichkeit reden, nur draußen, nie zu Hause. Dann kann gar keine Intimität entstehen und es müssen Dinge nur zu Hause passieren, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf der anderen Seite, wenn wir nur zu Hause reden würden und nie in der Öffentlichkeit, dann würde ich meine Verantwortung nicht nachkommen als Ehemann. Denn ich bin einen Bund eingegangen zu einer Frau, und zwar nicht für 10 Jahre, sondern für den Rest meines Lebens. Und ich möchte der Welt sagen, dass mein Herz meiner Frau Sarah gehört. Und ich habe eine Verantwortung in der Öffentlichkeit zu sagen, ich bin verheiratet, ich bin einen Bund eingegangen mit einer Frau. Es ist beides. Es passiert im Privaten und es passiert in der Öffentlichkeit. Und im Moment ist es so, dass Leute sagen, hey, die Online-Gottesdienste, pfff, ja, so zu Hause, keine Ahnung, ist nicht so ganz meins. Ich klinge mich mal aus, sorry, irgendwann komme ich wieder dazu. Hey, ich glaube, dass diese Gewohnheit einfach eine Herausforderung ist, weil es ist so wichtig, dass wir beides machen. Und wenn du das bist, dann glaube ich, dass es vielleicht sein kann, dass du es nie gelernt hast, vielleicht im Privaten Gott zu suchen, in deinem Wohnzimmer vielleicht mal auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Intim zu werden mit Gott, wenn kein anderer zuschaut. Und genauso andersrum. Wenn Sonntag der einzige Ort ist, wo du irgendwie dich mit Gott connectest, dann reicht es nicht. Ne? Wenn keiner in deinem privaten Umkreis, wenn keiner irgendwie in deinem Umfeld weiß, dass du Christ bist, dann denke ich, dann verpassen wir einen großen Auftrag, den Gott auf unser Leben gelegt hat. Und deswegen diese Gewohnheit zu beten, das haben die Leute in den Häusern gemacht und im Tempel. Es fand privat statt und auch in der Öffentlichkeit. Ich habe mir aufgeschrieben, das Gebet zu trainieren, bringt Gottes Gegenwart. Bringt Gottes Gegenwart. In Jesaja 55 steht, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Betet zu ihm, solange er euch nahe ist. Er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Was sagt er hier? Er sagt, hey, sucht den Herrn. Such den Herrn und erlebe, wie seine Gegenwart dein Leben füllt. Das Gebet bringt Gottes Gegenwart in dein Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du mit jemandem viel Zeit verbringst, dann färben so bestimmte Dinge ab. Ich stand gerade eben hier mit unserem Jugendpastor David und der kommt aus Stuttgart und die haben Redewendungen, von denen habe ich noch nie gehört. Und als er am Anfang kam, mussten wir die erstmal neu lernen, weil wir dachten immer, von was erzählt der eigentlich hier? Stier zum Beispiel, etwas ist Stier. Keine Ahnung, also das ist super, glaube ich. Ne? Was waren das noch für Worte? Dinger, weil ich bis heute nicht weiß, was es ist. Das ist so ein Mysterium, glaube ich. Das ist einfach so, was man immer sagen kann. Es bockt sich. Es bockt sich. Im Rheinland sagen wir sagen irgendwie, es ist Hammer oder so, ne? Es bockt sich. Aber wenn du irgendwie lange Zeit, dann habe ich angefangen, das zu Hause zu sagen. Und die Sarah sagt irgendwann zu mir, hör mal, du hörst dich an wie der David mit deinen Redewendungen. Weil wir so viel Zeit miteinander verbringen, dann reibt das irgendwie aneinander ab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und genauso ist es mit Gebet. Ich glaube, wenn wir mit Gebet Gottes Gegenwart suchen, dann färbt es ab auf uns. Und wir verstehen, dass meine Wege nicht seine Wege sind. Und meine Gedanken sind nicht unbedingt seine Gedanken. Und Dinge verändern sich in meinem Leben durch Gebet. Und ich möchte dich ermutigen, eine Person des Gebetes zu sein. Dass du dir täglich Zeit freiräumst für Gebet. Ob es spazieren gehen ist oder Autofahren ist oder zu Hause sitzen ist, ist egal. Aber dass du Gebet als etwas siehst, wo du ständig im Kontakt bist mit Gott, das ist so, so wichtig. Also diese Gewohnheit, eine Hingabe haben fürs Gebet, das wünsche ich dir dieses Jahr. Das zweite ist, eine Leidenschaft für das Wort. Eine Leidenschaft für das Wort. Wir lesen, dass diese ersten Gemeinden täglich, Tag für Tag steht in der Bibel, zusammenkamen, um die Lehre der Apostel zu hören. Was haben die Apostel gelehrt? Die hatten diese Bibel noch nicht. Aber was sie hatten, war die Tora. Das sind die ersten 5 Bücher Mose. Und was sie gemacht haben damals ist, sie haben Jesus und seine Lehre und seine Person durch die Tora gelehrt. Das heißt, sie haben Menschen von Jesus erzählt durch die ersten 5 Bücher Mose und haben ihnen gezeigt, wie Jesus die Gesetze erfüllt hat. Wie er die Prophezeiungen erfüllt hat. Wie Jesus größer ist als das Gesetz. Und sie haben Jesus gelehrt. Durch die Tora. Und wir lesen in der Bibel sogar, dass in Johannesevangelium, dass das Wort wurde Fleisch. Jesus ist das Wort. Das heißt, wenn du Jesus besser kennenlernen möchtest, dann lies sein Wort. Es ist so viel hier drin. Und ich weiß nicht, ob ihr das kanntet. Wir hatten früher so Armbänder, WWJD. So, what would Jesus do? Hatte jemand so ein Armband? Yes, ein paar von euch? WWJD, what would Jesus do? Ich habe mir so in der Predigtvorbereitung gedacht, was wäre, wenn man das irgendwie ergänzen würde und man würde AD dahinter schreiben, WWJD, AD und übersetzt, what would Jesus do as Dom? Also als Dom. Und wenn du nicht Dom heißt, dann vielleicht als du. Also, was würde Jesus tun, wenn er du wäre? Hast du diese Frage schon mal gestellt? Wie würde Jesus dieses Jahr beginnen, wenn er du wäre? Was würde Jesus auf Instagram posten, wenn er du wäre? Über was würde Jesus sich ärgern oder freuen, wenn er was lesen würde? Was würde Jesus tun, wenn er du wäre? Um eine Antwort darauf zu finden, müssen wir in das Wort Gottes gehen. Wir müssen in das Wort Gottes gehen, um zu verstehen, wer Jesus ist. Weil er schreibt hier drinne so viele Antworten zu so vielen Themen in unserem Leben. Und wenn du wissen möchtest, wie man in bestimmten Situationen handelt oder denkt oder redet, dann lies sein Wort. Und um sein Wort zu lesen, gibt es eine Komponente, die eine richtige Challenge für uns alle ist. Und diese Komponente ist Disziplin. Ich habe mir aufgeschrieben, Disziplin ist die Brücke zwischen deinen Zielen und deinen Ergebnissen. Es ist die Brücke zwischen den Zielen, die du dir setzt und die Ziele, die du auch erreichst. Die Ergebnisse, die du sehen möchtest. Und diese Brücke ist Disziplin. Und ich möchte dich einfach ermutigen, so zum Start dieses neuen Jahres, dass du eine Disziplin entwickelst für das Wort Gottes. Wir haben vorgestern mit einem Bibelleseplan gestartet. Den siehst du jetzt auch im Chat. Du kannst gerne mit dazukommen auf der YouVersion Bible App. Wir wollen gemeinsam die Bibel in einem Jahr zusammenlesen. Warum? Weil wir verstehen, dass wir eine Leidenschaft für das Wort Gottes entwickeln wollen, um Gott besser kennenzulernen, um mehr zu verstehen, wie er denkt und wie er handelt. Was würde Jesus tun, wenn er du wäre? Wie würde er handeln? Wie würde er Beziehungen leben? Und ich glaube, dass wir eine Antwort darauf bekommen, wenn wir merken, was das Wort Gottes sagt. Und es erfordert Disziplin. Aber wie wir gelernt haben gerade eben, Übung macht beständig. Ich habe ein Zitat gelesen, das fand ich Hammer. Die meisten Menschen geben auf, wenn sie müde sind, aber disziplinierte Menschen hören auf, wenn sie fertig sind. Die meisten stoppen, wenn sie müde sind, sagen, hey, ich fühle mich heute nicht danach zu beten, aber jetzt wirklich nicht. Aber ich bin noch nicht fertig. Hey, ich fühle mich heute wirklich nicht danach, meine Bibel zu lesen. Aber ich mache es trotzdem, weil ich bin noch nicht fertig. Ich fühle mich heute irgendwie nicht danach, ein Ehemann zu sein oder eine Ehefrau zu sein, aber ich bin noch nicht fertig. Ich fühle mich heute irgendwie überhaupt nicht danach, ein Vater zu sein. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich fühle mich heute gar nicht danach, irgendwie in Zoom-Call zu gehen für noch ein weiterer Live-Group. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich fühle mich nicht danach, irgendwie heute zu Next Step zu kommen, um mehr zu erfahren und vielleicht zu erkennen, was Gott in mein Leben gelegt hat. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich möchte dich ermutigen, einfach eine Person zu sein, die sagt, hey, ich bin noch nicht fertig. Und ich möchte dir sagen, zum Start dieses neuen Jahres, Gott hat noch mehr für dich. Er hat noch mehr für dich vorbereitet. Er möchte dich tiefer mit hineinnehmen. Und das geht nur, wenn wir verstehen, dass wir eine Leidenschaft brauchen für sein Wort. Das passiert nicht einfach so, sondern es erfordert Menschen, die sagen, ich sondere Zeit ab. Ich verstehe, was es bedeutet, allein mit Gott zu sein. Ich verstehe, was es heißt, Prioritäten zu setzen. Eine Person der Disziplin zu werden, die sagt, Gott, du bist wirklich meine Nummer eins. Und nicht nur irgendwie auf irgendeiner Tafel in meinem Wohnzimmer, sondern in meinem Herzen. Und ich zeige das, indem ich ein Lebensstil habe, wo ich eine Leidenschaft entwickle für das Gebet und eine Leidenschaft entwickle für dein Wort. Und ich sag dir eins, Freunde, dann wird Dinge in deinem Leben passieren. Du wirst Zeichen und Wunder sehen. Du wirst Segen empfangen. Weit über das, was du dir jemals vorstellen kannst. Warum? Weil es in seinem Wort steht. Und ich möchte dich ermutigen, einfach eine Hingabe für das Gebet zu bekommen. Wisst ihr, Motivation kommen und gehen, Inspiration kommen und gehen, aber Disziplin hält dich auf Track. Sei eine Person dieses Jahr, die das nicht aus Gesetzlichkeit macht, sondern aus Liebe. Weil du verstehst, was Gott für dich vorbereitet hat. Es soll nicht mühsam sein und anstrengend sein. Es soll Freude bringen und Dankbarkeit bringen. Es soll ein Gebetsleben bringen, wo du sagst, Gott, ich liebe es, mit dir zusammen den Tag zu starten. Ich liebe es, mit dir auch durch schwierige Zeiten zu gehen, weil ich weiß, dass du mein Fels und mein Anker bist. Und ich sage euch eins, Freunde, emotional und körperlich war es für viele, inklusive mir, das schwierigste Jahr meines Lebens letztes Jahr. Aber was ich gelernt habe, mehr denn je, ist, dass gerade in diesen Zeiten Gottes Nähe und seine Gegenwart alles verändert in meinem Leben. Sie ist die stärkste Kraft, die stärkste Quelle. Und es geht nur, wenn wir verstehen, dass wir eine Hingabe, eine Leidenschaft brauchen für Gebet und für das Wort. Und das Dritte ist, wir brauchen verbindliche Gemeinschaft. Verbindliche Gemeinschaft. Die ersten Gemeinden haben sich in den Häusern getroffen und in öffentlichen Orten. Im Tempel oder sonst wo. Privat und in Öffentlichkeit, beides. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass verbindliche Gemeinschaft ein Schlüssel ist in deinem christlichen Leben. Und ich möchte dich ermutigen, zum Start des Jahres, auch wenn wir uns nicht alle in einer Location treffen können oder in mehreren Locations oder bei den mehreren Städten, sind wir trotzdem geistlich eins. Und wir sind zusammen unterwegs. Und hier steht, dass drei Dinge passieren, wenn eine Gemeinschaft sich entscheidet, verbindlich miteinander eine Hingabe zu haben für das Gebet und eine Leidenschaft für das Wort. Wenn das passiert, und das ist mein Wunsch für uns als City Church in diesem neuen Jahr, dann passieren drei Dinge. Das erste ist, Apostelgeschichte 2,43, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen. Eine Ehrfurcht vor Gott. Hast du deine Ehrfurcht vor Gott verloren? Kann es sein, dass im letzten Jahr so viele Dinge passiert sind, dass die Ehrfurcht vor Gott von dem Teller gerutscht ist, dass du es nicht mehr auf dem Schirm hast. Was ich damit meine, ist, dass du begeistert bist, dass du erstaunt bist, dass du denkst, boah Gott, du bist so groß und ich bin so klein, du bist so mächtig und so heilig und so groß und ich darf dir dienen und ich darf dein Kind sein. Was ist mit der Ehrfurcht vor Gott, Freunde? Lass uns das Jahr beginnen, indem wir eine neue Ehrfurcht vor Gott entwickeln, weil wir eine Gemeinschaft sind, die verbindlich miteinander zusammen unterwegs ist, die eine Hingabe hat für Gebet, eine Leidenschaft für das Wort. Und dann steht hier, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Das Zweite, was wir sehen, ist Großzügigkeit. Großzügigkeit. Hey, greif zum Hörer, ruf jemanden an heute, schreib jemandem etwas. Sei eine Person der Großzügigkeit. Sei die Person, die mehr macht, als nur erwartet. Nämlich das ist Großzügigkeit. Die mehr macht, als erwartet. Sei eine Person, die andere überrascht, die ein Segen ist für andere. Und das Letzte ist Evangelisation. Tag für Tag kamen sie zusammen, feierten mit großen Freude die Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet. Und die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Die dritte Sache ist Evangelisation. Und ich möchte dich fragen, als euer Pastor zum Start dieses neuen Jahres, hast du eine Ehrfurcht vor Gott dieses Jahr? Hast du ein Lebensstil der Großzügigkeit und bist du noch anziehend für die Welt? Hey, wir dürfen nie verlieren, anziehend zu sein als Kirche für die Welt. Deswegen probieren wir neue Formate. Weil wir wollen, dass Menschen Jesus finden. Wir wollen neue Formate wählen, weil wir ein Herzensanliegen haben. Weil wir eine Ehrfurcht vor Gott haben. Gott ist so groß und so heilig und so mächtig. Und wir dürfen großzügig sein mit dem, was wir haben. Warum? Damit Menschen errettet werden. Und genau das haben diese Leute gesehen. Das Resultat unserer Kirche soll es sein, dass Menschen errettet werden. Dass sie eine Hingabe für Gebet entwickeln, eine Leidenschaft für das Wort. Wie gehen wir durch diese Krise? Tag für Tag. Wie schaffen wir es, gut in dieses neue Jahr zu starten? Tag für Tag. Was sind deine Gewohnheiten? Was machst du täglich? Ich möchte dich ermutigen, ganz bewusst einfach dieses neue Jahr zu starten, indem du sagst, Jesus, ich möchte ganz neu einfach mein Herz dir anvertrauen. Und ich möchte gern für dich beten jetzt zum Abschluss unseres Gottesdienstes. Und ich möchte dich ermutigen, einfach Platz zu schaffen dieses Jahr. Hey, wenn das wirklich stimmt, wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, wenn er wirklich der Retter dieser Welt ist, dann ist es das wichtigste Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Ich weiß, dass die anderen Themen auch wichtig erscheinen, die gerade bei uns auf dem Tisch liegen. Aber nichts ist so wichtig, als Gott besser kennenzulernen, als tiefer einzutauchen. Wer bin ich, Jesus? Wie hast du mich geschaffen? Was würdest du tun, wenn du ich wärst? Wie würdest du posten? Wie würdest du reden? Wie würdest du handeln? Hey, um das rauszufinden, brauchen wir die Gemeinschaft mit Jesus. Wir brauchen Gebet, wir brauchen die Zeit in seinem Wort, wo wir verstehen, was er sagt zu so vielen Themen in unserem Leben. Und wir brauchen verbindliche Gemeinschaft, wo wir sagen, hey, Glaube wird nicht privat gelebt, sondern wir leben in Gemeinschaft. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Wir haben Live-Groups und Teams und wir würden es lieben, dir einen Ort zu schaffen, wo du verbindliche Gemeinschaft leben kannst, um eine Ehrfurcht vor Gott zu bekommen, um Großzügigkeit zu erleben, um zu verstehen, dass wir existieren, damit Menschen Jesus brauchen. Deswegen, egal wo du heute bist, wenn du Jesus nicht kennst, ich möchte dich einladen, jetzt mit mir zu beten. Ich möchte dich einladen, einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Wir haben diese Symbole und sie sprechen von der Liebe Gottes für dich. Du kannst machen, was du willst. Gott liebt dich. Und es gibt Dinge, die uns trennen von Gott. Die Bibel redet von Sünde. Aber die Bibel redet auch davon, dass als wir noch Sünder waren, Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Damit du eine Entscheidung treffen kannst heute. Und das ist zu sagen, Jesus sei der Herr meines Lebens. Zu dem Start eines neuen Jahres werde ich die Entscheidung treffen, die nicht nur dieses Jahr, sondern den Rest meines Lebens verändern wird. Und das ist Ja zu Jesus zu sagen. Und wenn du das bist, dann bete mit mir mit. Jesus, wir wollen dich einladen zum Start dieses neuen Jahres. Wir wollen dich einladen und wir wollen sagen, Jesus, wir lieben dich. Und wir laden dich ein, komm in mein Leben, Herr. Vergib mir meine Schuld. Mach mich neu, Jesus. Wasch mich rein. Komm mit deinem Heiligen Geist und erfüll mich mit Kraft und mit Frieden und mit Freude und mit Dankbarkeit, sodass ich eine Person der Großzügigkeit werde. In Jesu Namen. Hey, und wenn du dich heute zum ersten Mal entschieden hast, dann möchte ich dich ermutigen, einen Schritt zu tun. Du siehst eingeblendet jetzt eine Telefonnummer. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das Wort entschieden an diese Telefonnummer schreibst. Entschieden an diese Telefonnummer. Und dann werden Leute mit dir in Kontakt treten. Und wir wollen einfach wissen, kannst du über WhatsApp machen, SMS, wie auch immer, was für dich am leichtesten ist. Aber lass uns wissen davon, dass du heute eine Entscheidung getroffen hast. Und für alle anderen, hey Leute, lass uns dieses Jahr starten, indem wir Platz machen für Gott. Lass uns Raum schaffen. Lass uns wirklich bewusst dieses Jahr starten. Lass uns eine Person der Beständigkeit werden. Lass uns eine Hingabe für das Gebet entwickeln, eine Leidenschaft für das Wort und lass uns in Gemeinschaft leben. Und ich glaube, dass es ein Jahr der Fülle werden wird in deinem Leben. Und ich segne dich heute in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.
Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.